herzliche Grüße. Nochmal ganz, ganz herzlich an Josef Liefers. Danke auch noch für die Teilnahme an diesem fantastischen Trio.
Sorry. Ja?
Ja. 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 Wunderbar. Startstunde. Werdet ihr in vielen Wiederholungen von 3 nach 9 wieder in der Und ich wollte mit und werde auch mit Jan-Josef natürlich über ein anderes großes Thema reden. Aber ich bin gerade hellhörig geworden, als du gesagt hast, du hast gewisse Schwierigkeiten, morgens aufzuwachen. Da war ich, deshalb hast du diesen Song von Nana genommen, weil der offenbar eine vitalisierende Wirkung auf dich ausübt.
Ja, hat er.
Ich höre das mit großem Neid, weil ich ein wahnsinnig schlechter Schläfer bin. Und weiß aber, dass du zumindest mal als Projekt hattest, einen Podcast zu machen mit einem Schlafspezialisten aus der Charité über Schlafen. Ist daraus was geworden?
Daraus ist was geworden. Der Podcast ist fertig, aber er ist noch nicht veröffentlicht.
Und ihr redet über verschiedene Art der Schlafstörung.
Ja. Über alle Aspekte des Schlafs. Mhm.
Also du kannst dir sicher sein, einen Abonnenten hast du schon. Nicht.
Wirklich. Da gibt es schon zwei.
Wer ist der Zweite?
Ich selber bin der Zweite.
Also du kannst jetzt doch nicht mehr so gut schlafen.
Nein, das ist ja das Problem ist ja, wenn du morgens nicht aufwachst und gleich so am Start bist, dann stimmt was mit der Nacht vorher nicht. Mhm. Und das Zeichen, dass man morgens schwer wach wird, ist eigentlich kein gutes. Aha. Das ist eigentlich eher ein Zeichen, dass man an seiner Nacht vorher arbeiten sollte. Und normalerweise ist es so wie beim Kind. Das wacht morgens auf und ist angeschaltet. Und das ändert sich dann so in der Schulzeit so ein bisschen. Da kommen andere Aspekte rein, Stress vielleicht oder irgendwas, was einen wach hält. Diese Handys sind natürlich unfassbare Störenfriede.
Beim Schlafprozess.
Nacht. Ja, und wie wir den alten Tag beenden und in den Schlaf kommen. Und Schlafhygiene nennt sich das, ein komisches Wort, aber es betrifft zum Beispiel die Temperatur im Schlafzimmer und all diese Dinge. Also darüber reden wir ausführlich und sehr unterhaltsam, weil der Ingo Fietze ist Professor, ist Schlafforscher und an der Charité in Berlin, leitet dort das Schlaflabor. Und er ist darüber hinaus noch ein Freund von mir. Das heißt, wir haben nicht so einen trockenen Wissenschaftstalk, sondern da unterhalten sich zwei Leute, die sich auch gut leiden können. Und ich habe dort in diesen 12 Folgen sehr viel gelernt. Und ich sage immer, gefährliches Halbwissen trifft knallharte Wissenschaft.
Das ist fantastische Mischung. So. Fantastische Mischung.
Ja.
Vor allen Dingen, ich glaube, das ist das Lebensmotto eines jeden Journalisten. Gefährliches Halbwissen. Jan-Josef, du bist hier, weil du in den nächsten Tagen sehen wirst, dass viele Menschen, hoffe ich jedenfalls, ins Kino gehen werden, um einen Film zu sehen, bei dem du die Hauptrolle gespielt hast. Und ein Titel, der eine Provokation ist, jedenfalls fast jedem fällt dazu was ein: Alter weißer Mann. Als du das Drehbuch bekommen hast und da gelesen hast, alter weißer Mann, hast du gedacht, oh, das wird kein höflicher Film?
Es begann mit einem Anruf. Simon Verhoeven hat das Drehbuch geschrieben,
Dieses,
ist auch der Regisseur des Films.
Films.
Und wir kannten uns schon so gut, dass er meine Nummer hatte. Wir haben uns angerufen, also er hat mich angerufen und mir davon erzählt. Und das Erste, was ich dachte, als ich alter weißer Mann hörte, war...
Ist das mir gewidmet?
Ist es jetzt soweit? Wieso fragt er mich das? Und dann bin ich aber auch 60 geworden, ziemlich schnell, also in diesem Jahr. Und dann passt es ja auch irgendwie auf so eine Art. Wobei ich eben glaube, dass der alte weiße Mann, das wissen wir ja alle, der heißt nicht wirklich, dass man alt ist und weiß ist und ein Mann ist, dafür kann man ja nichts, sondern er ist mehr eine Attacke auf eine bestimmte Geisteshaltung und eine bestimmte Art von Charakter oder Person, die man dann entwickelt hat im Laufe der Zeit. Jemand, der sich nicht mehr bewegen will, der den Sack zumacht, der auch nicht verstehen will, worin seine vielleicht auch Bevorzugungen bestanden haben. Wir leben in einer weiß-dominierten Welt, in einer auch männlich-dominierten Welt. Man kann als Mann nicht behaupten, dass das nicht irgendwie auch einem in die Karten spielt. Mhm. Und wer das alles leugnet und wer nichts wissen will von jungen Leuten. Als ich ein Kind war, gab es die alten weißen Männer auch schon. Das waren diese alten Säcke, die in diesen Unterhemden, diesen Bekleckerten, auf so einem Kissen aus dem Fenster rauslehnten und auf alles schimpften, was da draußen
vor allem
lebte.
Dich angezeigt haben, wenn du falsch geparkt hast.
Ja, ja. Ja. Und diese Haltung gibt es eben in allen Nuancen und in allen gesellschaftlichen Schichten, bei Akademikern, bei einfachen Leuten, bei Handwerkern, überall findest du sie. Und man findet sie wahrscheinlich sogar in manchen Frauen. Also das sage ich jetzt mal einfach so.
Die werden aber nicht so genannt.
Nein, nein, die werden nicht alte weiße Männer genannt. Nein. Das habe ich noch nie gehört. Aber es ist dieses Wort, ne, wenn du heute so genannt wirst öffentlich, wenn dir das jemand ins Gesicht schleudert, weißt du als Mann, du musst etwas tun, du musst dich verteidigen.
Neu erfinden, neu entdecken.
Ja, du musst entweder in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung, aber du kannst nicht tatenlos zuschauen,
wobei wie das passiert. Der alte weiße Mann,
und deswegen haben wir jetzt den Film gemacht.
Ja. Der alte weiße Mann, den du spielst in diesem Film von Simon Verhoeven, der ist überhaupt nicht der Typ, der mit dem bekleckerten Unterhemd auf dem Fensterbrett irgendwie sich abstützt und Nachbarn anzeigt. Der ist irgendwie ein bisschen hilflos, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und will alles gut machen und tritt deswegen, vielleicht gerade deswegen, von einem Fettnäpfchen ins andere. Ja. Und da schauen wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an.
Mein Job steht auf dem Spiel. Dieses Dinner ist ein Test. Die wollen wissen, wie alt und weiß ich wirklich bin. Wir müssen uns von unserer politisch korrektesten, unserer wokensten Seite zeigen. Wir kochen vegan.
Ich könnte meine vietnamesische Pho machen.
Sehr gut. Oh, Moment. Ist das nicht kulturelle Aneignung?
Bitte was?
Wir sollen auch Gäste einladen. Vielleicht mit Migrationshintergrund?
Hallo.
Was ist denn mit Giorgio vom La Terrazza?
Italiener zählen nicht. Was machen Sie Donnerstagabend?
Dieses Dinner, das ist verdammt wichtig. Bitte keine heiklen Themen.
Woher kommen Sie?
Düsseldorf.
Na, ich meine, wirklich.
Essen ist fertig.
Oh, ich freue mich schon.
Ja, ja, nur. Wir waren ja bis heute ganz gute Freunde, aber das ist jetzt vorbei. Die Italiener zählen nicht.
Naja, ich habe es ja nicht geschrieben, ich muss das
nicht. Nein, red dich da nicht so raus, du hast das so voller Inbrunst gesagt.
Ja, aber es ist eine Geschichte, die auch wirklich Lust... Zuallererst muss man sagen, es ist ein wirklich lustiger Film. Ich sage das jetzt nicht, weil ich mir auf die Schulter klopfen will, sondern weil ich bin eher sonst zurückhaltend. Also ich habe ihn gesehen, den Film, wie du auch. Und ich sehe schon, so ein bisschen habe ich schon einen ganz guten Blick dafür. Also ich finde ihn wirklich sehr unterhaltsam. Was er macht, ist, er fasst sehr heikle Themen an, die viele Leute heute nicht ran wollen, weil sie denken, man könnte sich da die Finger verbrennen dran oder und durch das Lachen und durch den Humor,
weil man glaubt, dass man es nicht lustig darstellen kann, nicht auch lustig darstellen kann. Ja. Und trotzdem ist es, obwohl da jetzt alle Klischees hochkamen, ja, was so super woke Menschen sich so einfallen lassen können, ist es kein Film, der Menschen, die dafür eine besondere Sensibilität hat, irgendwie lächerlich macht.
Nee, macht
oder diffamiert oder
schlecht aussehen. Darum ging es gar nicht. Das hat mich auch sehr überzeugt, muss ich sagen, als ich diese Geschichte dann gelesen habe, dass es nicht darum geht, sich jetzt bräsig oder hämisch oder über irgendwelche Leute lustig zu machen, die nur weil wir sie vielleicht gerade nicht verstehen. Es ist eigentlich ein Film über jemanden, der genau kein alter weißer Mann sein will, und aber nicht weiß, wie es geht. Es geht nicht immer so schnell. Man kann nicht immer
das
so schnell
hinterherkommen.
Ja. Und das ist der Witz. Und man lacht eigentlich hauptsächlich, glaube ich, also... Die meisten Witze in dem Film gehen, glaube ich, auf meine Kosten.
Ganz genau, auf die Kosten dieses Mannes, der Heinz heißt.
Ja, Heinz auch noch,
das ist alleine. Der ist so wahnsinnig.
Ist irgendjemand hier, der Heinz heißt?
Der würde sich jetzt nicht trauen.
Kennst du denn
nicht mal einer. Nee. Ich meine, es ist nicht mal einer, der Heinz heißt.
Diesem Heinz laufen ja irgendwie, der kriegt am Anfang gar nichts mehr in den Griff. Auch seine Kinder, die versteht er nicht mehr richtig. Die haben keine richtige Beziehung mehr zu ihm. Kennst du, er ist einfach erst einmal über weite Teile des Films stark verunsichert. Kennst du diese Verunsicherung auch in Bezug auf deine eigenen Kinder oder auf andere jüngere Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zu tun hast?
Ich würde sagen, eigentlich nicht, weil ich jemand bin, ich habe noch nicht mal ein Problem damit, dass es nicht nur Frauen und Männer geben soll. Ich bin so aufgewachsen, ich wusste immer, dass es da auch noch andere Spielarten gibt in der Natur. Das hat niemand vor mir geheim gehalten und niemand hat mir erzählt, so und nur so ist die Welt richtig. Also so bin ich schon mal groß geworden. Und Hautfarben haben für mich eigentlich keine Rollen gespielt. Aber man sieht es ja selbst manchmal anders, als es der Betroffene sieht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich denke, dass man sich ruhig öffnen kann. Man vergibt sich da nichts. Und auch in einem bestimmten Alter ist das eine Sache, die ich empfehlen würde. Man entwickelt sich weiter und bleibt sich dadurch treu. Also es ist nicht, dass man sich aufgeben muss und alles herschenken muss. Man muss nur einfach mal zuhören und mal hören, was jemand anders, wie jemand anders diese Welt beschreibt. Und dann auch in der Lage sein, sich nicht alles so übel zu nehmen. Ich glaube, dass wir so ein bisschen auch leiden unter dieser Social-Media-Nummer, die sich immer so unglaublich schnell hochschaukelt und alles ganz vereinfacht gerne darstellen will. Und dass wir immer das Gefühl, also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass man so morgens aufwacht und es nichts passiert und auf einmal greift eine unsichtbare Hand hier von hinten und reißt mich in die Richtung und schüttelt mich am Kragen und will, dass ich etwas ganz Bestimmtes sage, tue, mache, denke. Und dann denke ich, Moment, und boom, kommt schon die nächste Hand und will, dass ich mich hier engagiere und dort was tue und so. Und das ist so eine, ich übertreibe jetzt leicht, ja,
aber
so ein
Gefühl. Kennst du aber das interessiert mich gerade für jemanden, der als Kabarettist auch arbeitet, ja, der also immer versucht hat, Menschen zu unterhalten, indem er sich lustig gemacht hat über bestimmte Dinge. Kennst du, Hannes, diese Verunsicherung, die der arme Heinz da permanent vorführt?
Na, ich finde, ist eine Herausforderung, die jeder, der Unterhaltung macht, sich immer stellen muss, dass man halt sich was. Dann muss man sich halt was Besseres einfallen lassen. Also ich finde, dieses Nachgeheule irgendwie, dass man was nicht mehr darf, was vor 30 Jahren schon so bedingt lustig war, dass man das jetzt nicht mehr sagen soll oder so weiter, dann denkt man, dann lass dir halt was Besseres einfallen. Das kann ja nicht so schwierig sein, das ist ja dein Beruf. Also und das, was Jan Josef gerade gesagt hat, finde ich, ist genau der Punkt. Also durch das Verändern bleibt man sich treu.
Durch das Verändern.
Durch das Verändern. Und auch, ich finde, auch Bühnenkunst ist was sich verändern darf. Und ich glaube, der wesentlichste Vorgang bei Comedy oder Kabarett ist, und das wird, finde ich, mittlerweile oft vergessen, und das halte ich für das eigentliche Problem, ist die Selbstironie. Mhm. Du musst vorkommen als der da oben steht und muss sich über sich selber lustig machen. Und an diesem Scheitern in der Welt kannst du die Welt versuchen zu erklären. Dann wird's lustig und dann wird's im Idealfall auch gescheit. Aber alles andere, finde ich, ist nichts, wo man jetzt nachheulen muss unbedingt.
Das Thema alter weißer Mann ist ja jetzt an einer ganz anderen Stelle hochgekocht. Mhm. Hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen durch die Äußerung von Thomas Gottschalk bei einer befreundeten Talkshow, die da in Köln läuft. Thomas Gottschalk hat dich mal verteidigt bei Sandra, als es um deinen Corona-Beitrag gab in einer Gemeinschaftsarbeit, Corona-Maßnahmenkritischen Arbeit. Wie hast du Thomas Gottschalk empfunden in dem, was er gesagt hat? Man kann nichts mehr sagen. Er ist stolz darauf, dass er noch irgendwie den Mut hat, Dinge auszusprechen. Hast du da den Heinz gesehen oder hast du auch etwas gesehen, wo du sagst, da stehe ich auch dahinter?
Ja, also es ist so, hundertprozentig habe ich diese Antwort auch noch nicht, weil es natürlich schwierig ist. Und Thomas Gottschalk ist in einer Zeit groß geworden, das war Deutschlands Nummer 1 unter allen Entertainern. Und er hatte unzählige Fans und auch unzählige Fans unter den Frauen. Und damals, als er seinen Weg gegangen ist, fand man das nicht so anstößig wie heute. Und damit ist er halt groß geworden. Und nun müsste man sagen, ist das denn heute möglich, da eine Tür zu öffnen und zu sagen, kann man diesen Schritt noch gehen? Kann man den Schritt mitgehen mit dem Zeitgeist, mit der Gesellschaft, mit den Dingen, die sich ändern?
Als Thomas.
Und darüber habe ich nicht mit ihm gesprochen. Es fällt mir schwer, sozusagen über jemanden zu reden, der gar nicht da ist. Ja. Und ich glaube, er hat auch ein Buch. Hat er nicht ein Buch?
Ja.
Also vielleicht ist es auch, er macht jetzt auch, will das Buch natürlich auch bewerben.
Aber ich glaube, er glaubt das wirklich, was er da sagt. Ja. Also ich glaube, er ist kein Zyniker.
Aber ich habe ein ganz anderes Problem damit mittlerweile. Ich finde, das wird so groß. Also ich meine, wir stehen im Weltenbrand. Irgendwie die halbe Welt dreht durch. Und wir schaffen es wirklich eine ganze Woche, alles zu dominieren von dem, was Thomas Gottschalk sagt. Jetzt mal ernst.
Das hängt aber damit zusammen, weil alles andere ist so kompliziert und so schwer lösbar.
Bei
Gottschalk können wir einfach alle mitreden.
Und zwar dafür oder dagegen sein und das macht dann nichts.
Ja.
Ja, ja, das ist eine Erklärung, aber deswegen verstehe ich es. Also ich finde es trotzdem krass. Aber
das ist doch, dass Thomas Gottschalk eben so, deswegen war er, der Held auch von mir in meiner Jugend, der hat ja nicht nur schlechte Witze über Frauen gemacht, sondern auch schlechte Witze über Männer.
Und über sich selbst.
Und über sich selber eben auch. Und das war
auch immer, Witze hat er gemacht.
Und das war immer so, sein Markenzeichen war, du musst auch nicht unbedingt den Respekt vorm Alter haben, nur wegen des Alters. Und jetzt, deswegen tue ich mich immer so schwer mit jemandem, der dann sagt, er braucht jetzt Respekt vorm Alter. Das ist eigentlich nicht mein Thomas.
Ja, okay, also ich finde nicht Schluss jetzt mit Thomas, kommen wir nochmal zurück zu dem Film.
Sehr gut.
Der eine wirklich, in der du eine Paraderolle spielst. Ich hoffe, du nimmst das nicht als despektierlich auf, wenn ich sage, weißt du, an wen du mich da erinnerst, ganz stark in dem Film? An den Götz-George.
Oh, okay.
Von äußerlich und auch von der Art, wie du spielst, aber wirklich ganz groß als Kompliment.
Danke.
Und wir schauen uns noch einen Ausschnitt an, weil dieser arme Heinz, der soll eine Werbekampagne machen. Und der ist natürlich, hat so gewisse Vorstellungen, wie so eine Werbekampagne ist. Das ist auch für eine Familie soll das sein, für eine Familie. Und nun sind da lauter Mitarbeiter, die sagen, nee, das kann man so nicht mehr machen. Und er versucht dann mit der Zeit zu gehen. Und das schauen wir uns nochmal an.
Sehr gut.
Also, sorry, aber das Ganze ist schon ganz schön deutsch. Ja, wie so altbacken. Die beiden blonden Kinder, die sehen aus wie aus der Zwieback-Werbung von 1983.
Es geht definitiv diverser.
Kann man die beiden Familien vielleicht kombinieren?
Ich finde das Ganze total heteronormativ.
Auf mich wirkt es noch sehr männlich dominant.
Was fehlt uns denn jetzt noch? Vielleicht ein paar Dicke?
Transpersonen.
Älteren Menschen.
Yes.
Menschen mit Behinderung.
Yes. Kleinwüchsig, nicht binären.
Menschen, die sich als Tiere oder Fabelwesen identifizieren.
Yes.
Sorry, aber für mich sieht das eher aus wie ein Wanderzirkus in Ägypten.
Hannes, bitte.
Nein, das ist das Ergebnis wieder.
Unabsichtlich rassistisch.
Rassistisch?
Einmal weg von dem Film und einmal weg auch von den Schlafschwierigkeiten und den großen Mühen, morgens aufzustehen. Wir haben nämlich etwas gefunden, was wir weltexklusiv haben. Ein Bild, das in Hannover aufgenommen worden ist.
Ich kriege immer Angst, wenn jemand so etwas...
Ein Bild, und was mit zwei Gästen hier zu tun hat. Ich bitte um Einblendung dieses Bildes. Links sieht man einen sehr bekannten Musiker, rechts einen sehr bekannten Schauspieler. Und jetzt gehen wir mal runter und zeigen, wo das aufgenommen worden ist. Ist das nicht großartig?
Ja.
Das ist die Versinnbildlichung des Satzes. An dir kommt keiner mehr vorbei.
Ja, jetzt hätte mich natürlich interessiert, wer vorne im Eingang hängt.
Ich in dem Fall, weil ich an dem Abend gespielt habe und dann sind wir auf die Toilette gegangen und dann meine Manager des Aufgangs, gibt's doch nicht. Da hängen die beiden, haben es fotografiert und dann euch geschickt. Ja.
Ach, fand mir mega lustig. Ich finde, viel mehr kann man im Leben nicht erreichen.
Absolut. Also.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Film.
Und, Dankeschön.
Und ich bin sicher und zuversichtlich, dass du viele weitere spielen wirst, in vielen weiteren mitspielen wirst und dann hoffentlich wieder hier bist. Vielen Dank.
Ich danke dir.